Arte. Radio 1. Hörbar Brust.
Ich denke an einen alten Lateinlehrer von mir, der wirklich es geschafft hat. Der sah lustigerweise aus wie David Bowie, so wie David Bowies Bruder. Oh. Der sprach ganz leise, hatte sofort ganz viel Respekt bei uns allen. Und er war wirklich selbst so neugierig wie ein Kind. Also er hat uns angesteckt wie ein lieber Virus. Und das wäre vielleicht das Beste. Man muss es eigentlich vorleben. Wenn man das selber ausstrahlt und sagt, ich bin jemand, der ist neugierig. Ich bin jemand, der ist offen für alle Menschen und für alle Themen. Dann kann das eigentlich nur, denke ich, was Positives auch bewirken.
Radio 1, die Hörbarust, eine Radiosendung und ein Podcast. Jede Woche habe ich das Glück, dass mir eine ganz besondere Person gegenüber sitzt, mit der ich mich unterhalten darf, durchs Leben gehen darf, die Songs abfragen darf. Was sind die 8 schönsten, wichtigsten, vielleicht zurzeit wichtigsten Songs deines Lebens? Und wer das heute ist, erfahren Sie jetzt.
Radio 1. Hörbar Brust.
Heben Sie Gewichte. Wenn Sie das nicht längst tun, fangen Sie sofort damit an. Trinken Sie Apfelessig, springen Sie Seil, essen Sie Eiweiß, verrühren Sie es in Hüttenkäse und schlagen Sie ein Ei drauf. Nicht erst seit Social Media, besonders aber seit es möglich ist, eben dort alle möglichen Fitness- und Ernährungsbotschaften in die Welt zu blasen, werden die Informationen darüber, was für den Einzelnen sinnvoll, umsetzbar und vor allem gesund ist, widersprüchlicher. Gut, wenn es einzelne Expertinnen und Experten gibt, die sich auskennen und wissen, worüber sie sprechen. Dr. Anne Fleck, Fachärztin für Innere Medizin und Rheumatologie, arbeitet schon lange als sogenannte Präventivmedizinerin. Lieber verhindern als behandeln, könnte man übersetzen, was sie tut. Sie veröffentlichte zahlreiche Bücher über Ernährung, hostet einen höchst erfolgreichen Podcast und ist gern gesehener Gast in den unterschiedlichsten Fernsehsendungen. Hier bei uns wird heute nicht gesehen, hier wird gehört. Wir hören uns an, wie das Leben von Dr. Anne Fleck so verlief, wo es begann und wann, welche Stationen, welche Städte, welche Menschen und auch welche Musik eine Rolle spielte. Und natürlich holen wir uns auch ein paar Tipps in puncto Gesundheit und Ernährung ab. Klar.
Klar, mit Speck fängt man Mäuse. Speck, das Signalwort. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Freue mich sehr.
Ja, ich freue mich auch. Es war gar nicht so leicht, Sie einladen zu können, Sie zu fangen sozusagen. Sie sind heiß begehrter Gast überall und haben dann noch Ihre eigene Praxis und Ihre eigenen Projekte. Aber jetzt haben wir Sie am Wickel.
Mit dem Lasso eingefangen.
Mit dem Lasso.
Ja, weil die Praxisarbeit, das ist ja das Herzstück meiner Arbeit, ist auch sehr fordernd.
Ja, das glaube ich, ja. Ich habe eben schon, oder wir haben eben gerade gesagt, wir werden uns natürlich so ein paar Ernährungs- und Gesundheitstipps abholen. Damit ködern wir jetzt die Leute, damit sie auf jeden Fall dieses volle Gespräch hören, die volle Sendung beziehungsweise den vollen Podcast, bevor wir dann aber gleich mal auf ihre Biografie eingehen, die auch nicht uninteressant ist und sehr unterhaltsam auch, wie ich finde. So wenig ich davon weiß, aber ich finde schon sehr abwechslungsreich und schön. Sie hätten ja auch fast Künstlerin, Malerin, Musikerin werden können, sind es auch irgendwo da drin noch? Aber fangen wir erstmal vorne an. Social Media ist eben schon gefallen als Begriff. Haben Sie das Gefühl, dass Instagram, Facebook und wie sie alle heißen, eine sinnvolle Bereicherung ist? Eher sinnvolle oder eher gefährliche Assistenten im Sinne der Ernährung und der Gesundheit?
Also ich muss erstmal tief Luft holen, weil es ist wirklich zwei Seiten einer Medaille. Für mich sind die Social Media ein Zebra. Es gibt weiße Streifen, schwarze Streifen. Ich bin sehr, sehr restriktiv in der eigenen Nutzung. Ich bin da auch präsent, ja, weil es irgendwo ja auch ein Medium ist, Menschen zu erreichen. Was ich aber verstörend finde, dass es auf der anderen Seite fast schon wie eine Art Kakophonie in meinem Bereich, in der Medizin oder Ernährung, so viel auch an
Kakophoniert, ja. Was mit Geräuschen zu tun, ne? Das ist also sehr laut, also ein Laut, ein, so, wie würden Sie es übersetzen?
Ja, also auch so schlechte Geräusche, ne? Mhm. Es gibt viel Irrungen, Wirrungen und die Menschen werden immer überforderter und ich glaube auch, dass dieses Phänomen, dass alle nur noch in ihr Handy klotzen, wenn man in der S-Bahn sitzt, in der U-Bahn, im Bus, im Restaurant sieht man, dass Eltern nur noch auf das Handy starren und kleine Kinder schon dieses Gerät in Händen haben. Das finde ich einen gefährlichen Trend, weil ich glaube immer ganz fest daran, Menschen wollen eigentlich immer zu Menschen. Und insofern macht auch hier, denke ich, wie der zeitlose Satz von Paracelsus es sagt, die Dosis macht das Gift. Mhm, und ich kann nur auch alle, die uns zuhören, ermuntern, wirklich auch zu schauen, wer ist der Absender der Information. Also jeder nach dem Hören dieser Sendung kann sich als Gesundheitscoach da draußen verdingen und das ist auch gefährlich. Also da werden auch abstruse Dinge vermittelt und Menschen glauben das. Das ist wirklich nicht einfach.
Es wird aber zunehmend schwieriger, diese Frage nach, wie seriös, wie glaubwürdig ist der Absender, ist die Absenderin zu beantworten. Besonders glaube ich auch für nachkommende Generationen, die sich möglicherweise, wenn ich jetzt sage, nicht die Mühe machen, hat das auch was mit dem Alter zu tun. Ich weiß nicht, ob ich mit 14, 16, 18 all das hinterfragt hätte oder den Sachen wirklich immer so vielleicht noch eine zweite Quelle befragt hätte, um so gegenzuchecken. Also letztendlich sind die Sachen, die man da als glaubwürdig sieht, hat ja auch viel mit der eigenen Projektion zu tun. Mhm. Ist das, wie nennt sich das, auch ein bisschen, jetzt hoffe ich, dass ich das Wort richtig benutze, Confirmation Bias, also so, dass das, was ich erwarte im Grunde, wenn mir das gezeigt wird, hinterfrage ich es auch nicht mehr.
Ja, das stimmt. Aber es kann natürlich immer eine Hilfe sein, also wenn jetzt auch junge Menschen uns zuhören, ich kann nur jeden ermutigen, lernt so viel ihr könnt und die fachliche Qualifikation, also in meinem Fall die fachärztliche Ausbildung, wenn dann eine Adresse steht, Facharzt, Fachärztin, dann ist das einfach schon mal ein Absender. Dann heißt das, da hat sich jemand auch die Mühe gemacht, jahrelang eine Ausbildung zu machen, unter Umständen Nachtdienste zu schrubben und dann hat das eine gewisse Qualität. Und natürlich kommt mit Erfahrung immer mehr auch Kompetenz. Mhm. Meistens ist das ja so. Aber das könnte schon mal ein Hinweis sein. Also sich nie zu schade sein, auch viel zu lernen. Also ich bin auch heute noch dankbar, dass mein Vater damals gesagt hat, mach doch mal einen Schreibmaschinenkurs. Und ich fand das entsetzlich. Ich saß da mit 15 im Schreibmaschinenkurs. Die anderen im Kurs wollten irgendwie Sekretärin werden und ich war eher so um Gottes Willen. Heute bin ich so froh, dass ich mit 10 Fingern ganz schnell tippen kann. Ja. Also wenn du in der Notaufnahme als Arzt sitzt und mit zwei Fingern tippst, dann ist der andere schon abgekratzt, wenn du deinen Brief fertig hast. Insofern habe ich gedacht, kein Privatfriedhof, weil ich kann schnell tippen. Ja.
Es gab ja früher auch noch Steno, wenn man sich das überlegt. Und dann musste man aber Steno, diese Kringel, liebe Kinder, wenn ihr nicht wisst, was Steno ist, stellt euch vor, dass eine Taube oder ein Wellensittich durch einen Tintenklecks geht und dann über ein Blatt läuft. So in etwa sah Steno aus.
Wollte das ich auch noch lernen.
Ah, haben sie aber nicht.
Nee, da war dann irgendwie dann der Ofen aus.
Aber das Lernen, das finde ich, ist ein sehr, sehr gutes Stichwort, das sie da geben, denn und auch, dass sie gar keine Lust hatten, das zu machen. Aber aus irgendeinem Grund, sprich, die Autorität ihres Vaters war groß genug. Warum auch immer, weil sie ihm vertraut haben oder weil da ein gewisser Druck war. Denn das höre ich auch häufig, wenn ich mit Leuten spreche, die sagen, oh, habe ich meinen Klavierunterricht damals gehasst. Ich habe meine Mutter gehasst dafür, dass sie mich gezwungen hat. Und heute, ne, so dieses und heute liebe ich es oder Latein und ich fand es so doof und alle konnten sexy Englisch machen. Und jetzt heute weiß ich aber, ich kann Worte herleiten, es ist ganz toll und so weiter. Diese Freude am Lernen, die haben leider fehlt es da, finde ich, Kindern und Jugendlichen das gut beizubringen.
Ja, die Neugier, das Staunen. Also ich stehe eigentlich jeden Morgen auf wie so ein kleines Schulkind, ja, und denke mir, was gibt's heute zu lernen? Und eigentlich war das schon ganz schön, weil meine Eltern haben nicht Druck aufgebaut. Ich wusste irgendwie, wenn die dir das ans Herz legen, dann ist das sinnvoll. Ja. Ich fand's jetzt mal blöde und langweilig, aber ich habe genau gewusst, die empfehlen dir das, weil sie dich gerne haben. Das ist jetzt nicht ihr Terrorcamp und wir wollen dich stressen, sondern das war dann das, worauf ich vertraut habe. Ja.
Also ganz herzliche Grüße gehen raus an alle Lehrerinnen und Lehrer und alle anderen, die es schaffen, Kindern und Jugendlichen auf irgendeine Weise genau diese Neugierde zu bereiten oder eine Freude am Lernen und am Lehren zu lehren eigentlich auch, ne? Also, dass man lernt, dass man gerne lernen möchte und dass man da Erfolgserlebnisse hat und Bestätigungen auch. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig.
Richtig. Und ich denke da an einen alten Lateinlehrer von mir, der wirklich es geschafft hat. Der sah lustigerweise aus wie David Bowie, so wie David Bowies Bruder. Oh. Der sprach ganz leise, hatte sofort ganz viel Respekt bei uns allen. Und er war wirklich selbst so neugierig wie ein Kind. Also er hat uns angesteckt wie ein lieber Virus. Und das wäre vielleicht das Beste. Man muss es eigentlich vorleben. Wenn man das selber ausstrahlt und sagt, ich bin jemand, der ist neugierig. Ich bin jemand, der ist offen für alle Menschen und für alle Themen. Dann kann das eigentlich nur, denke ich, was Positives auch bewirken.
Ich glaube, hätte mein Lateinlehrer nicht ausgesehen, wie Herr Hühne aussah, mit Schuhgröße 48 und einem bösen Bart. Wenn der ausgesehen hätte wie David Bowie, hätte ich wahrscheinlich auch weitergemacht, muss ich Ihnen sagen. Mit den Beach Boys fangen wir an. Ich habe diesen Song nach vorne gestellt, obwohl er eigentlich schon eine gewisse Vertrautheit voraussetzt in der Antwort. Denn ich weiß, es geht um sowas wie Spiritualität und natürlich hätte ich mit Ihnen, weil wir lernen uns gerade erst kennen, wir kennen uns jetzt seit 20 Minuten, wir haben einen Kaffee zusammen getrunken. Das ist unter Umständen eine sehr persönliche und private Antwort, die Sie geben, wenn ich Sie frage, wofür steht dieser Song?
Erstens mal musikalisch bin ich da, ich glaube, es hat Paul McCartney gesagt, dass das mit für ihn der perfekte Song ist. Also das ist ein Lied, was eine Urkraft bei mir freisetzt, was ganz, ganz Positives, was rhythmisch und melodisch sowas von wunderschön ist. Und es ist auch Ausdruck wirklich meiner Spiritualität, die ich gar nicht so groß nach außen kehre, aber manchmal ist das ja so, dann verstaubt sowas und dann kommt es wieder durch. Ich bin jetzt auch nicht jemand, der, wie Jürgen Klopp mal in einem Podcast gesagt hat, dass er jeden Tag mit dem lieben Gott spricht. Das ist bei mir nicht so, aber ich bin fest der Überzeugung, dass es hinter dem allem ein übergeordnetes Prinzip gibt, eine Intelligenz. Also ich schreibe zum Beispiel gerade ein Buch, kann ich noch nicht viel verraten, ich kann nur so viel verraten. Ich tauche immer tiefer ein, also Gott sei Dank habe ich so einen liebevollen Verlag, der mir die Zeit gibt, weil ich bin nur noch am Staunen und bin inzwischen auf dem Level, dass ich sage, ich glaube, es war Voltaire, der gesagt hat, wenn man den lieben Gott nicht schon hätte, müsste man ihn erfinden. Es ist so fantastisch, es ist so clever. Und ich stelle mir eben vor, wo soll denn Gott drin sein? Und dann denke ich ganz fest daran, im Gegenüber, in dem Menschen gegenüber oder in dem Tier, ja, ihr zauberhafter kleiner Hund. Ich finde es unglaublich, wie die Vögel fliegen, so, ne? Sie wissen, wo sie hinfliegen. Und das, aber das ist doch alles ein Wunderwerk. Ich glaube, wenn man auch so durchs Leben geht, dann ist die Welt per se schon friedlicher, angenehmer, wertschätzender und deutlich entspannter.
Lassen Sie sich mitnehmen. Gehen wir jetzt gemeinsam auf die kleine Reise. God Only Knows, ein wirklich wunderschöner Song von den Beach Boys.
Love you, but long as there are stars above you, you never need to doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without you.
Dr. Anne Fleck ist heute hier zu Gast. Sie werden sie sicherlich aus ihrem Podcast kennen oder von ihren Büchern oder aus Fernsehsendungen oder von der Dr. Fleck-Methode, auf die wir noch zu sprechen kommen. Setzen wir da, wenn es Ihnen recht ist, nochmal kurz an, wo wir gerade aufgehört haben. Ich habe jetzt diesem Lied nochmal bewusst Aufmerksamkeit geschenkt. Letztendlich ist es ein Liebessong. Er sagt, er benutzt Gott ja eigentlich nur im Sinne dieser Redewendung, Gott weiß, wo ich heute wäre ohne dich. Und wenn du mich eines Tages verlässt. Also letztendlich ist es ein Mann, der diesen Song ja an eine Frau richtet. Und trotzdem scheint schon dieses Gotteswort in dem Refrain offenbar etwas auszulösen, das uns da transportiert? Oder wie würden Sie?
Richtig, weil ich habe da eher bei diesem Song mehr auf die Melodie und auf das God Only Knows. Das ist so mein Trigger von diesem Lied. Mhm. Und das ist es eigentlich. Ich gehe da eigentlich gar nicht so sehr auf diesen ganz genauen Text ein.
Bin ich sonst auch nicht. Also ich mag diesen Song auch sehr. Ich liebe den sehr, aber ich habe mir den Text, und das finde ich ja auch so schön im Gehirn, das sage ich ungefähr einmal im Jahr, weil es mir einmal im Jahr auffällt, dass ich Lieder 500 2000 Mal gehört haben kann, Silben, Melodien, und dass ich nie meine Übersetzungssoftware angesprungen ist. Ich habe dieses Lied so oft gehört in meinem Leben und ich kann es mitsingen. Und trotzdem ist mir überhaupt nicht gewahr, worum es da geht. Ich habe das jetzt einfach mal, ich habe gedacht, ah ja, ich höre jetzt mal zu. Es ist wirklich nur in Anführungsstrichen ein ganz normales Liebeslied von jemandem, der Angst hat, verlassen zu werden. Und trotzdem kann es diese Gefühle in uns auslösen, dass es irgendwas Besonderes ist, wie was Hypnotisches oder so. Aber sie haben auch eben vom lieben Gott gesprochen. Der liebe Gott, der uns als Kindern ja auch so beigebracht wurde, bete zum lieben Gott. Wir haben sogar eine figürliche Vorstellung davon, was ich für sehr kontraproduktiv halte, aber das ist eine andere Geschichte. Ist es denn der liebe Gott? Es passiert ja auch sehr viel Schlimmes und Schmerzhaftes auf der Welt.
Richtig, ich glaube aber, dass das eine das andere nicht ausschließt. Und dass es für mich aber dieses übergeordnete Prinzip gibt, dieser Ansatz, dass es schon eine, nennen Sie es mal auf Englisch, Loving Intelligence gibt, die dahinter steht. Ja, die kann natürlich jetzt nicht erklären, jetzt stürzt hier ein Flugzeug ab oder irgendein Unfall.
Und warum kann die das nicht erklären?
Ich glaube, der Mensch ist einfach menschlich in dem Sinne. Also das eine schließt das andere nicht aus, auch die Anwesenheit von Leid schließt nicht aus, dass es Gott gibt. Also
das glaube ich auch. Also ich frage mich, warum eben der liebe Gott, ne? Warum, ja. Also ich als Kind war dann wirklich immer irritiert, wenn dann schlimme Dinge passieren und mir kein Erwachsener eine Antwort darauf geben konnte, wieso denn dann das? Also hätte man einfach nur Gott gesagt oder Limbledumble, irgendein Wort dafür erfunden. Es hätte ja auch nicht der oder die oder Gott sein müssen. Dann wäre es, glaube ich, schlüssiger zu sagen, ich sehe auch, wie Natur funktioniert. Ich sehe, dass ein Baum wächst und dann eines Tages aber Äste absterben. Oder ich sehe, wie mein eigener Körper, dass da jeden Moment Zellen auch sterben und so weiter. So, dass wir von vornherein mit diesem Prinzip von Plus und Minus mehr vertraut wären. Das ist, finde ich, das kommt vielleicht ein bisschen zu kurz.
Ja, aber oder zum Beispiel die Endlichkeit, das gehört ja auch dazu.
Absolut.
Ich finde, das gibt's ja auch in anderen Kulturen, wo wir viel, was ich positiv finde, viel achtsamer oder gewahrsamer mit dem Tod umgehen. Der Tod gehört ja zum Leben dazu. Und bei uns wird der Tod immer so weggedrückt, weggedrängt. Ich glaube auch, dass viele Menschen eigentlich eine Angst vorm Tod haben.
Das glaube ich auch.
Hätte ich sogar für mich auch unterschrieben. Und dann fand ich aber wieder interessant, was ich von Menschen gelernt habe, die mir in der Praxis so völlig entwaffnend erzählen, das sind jetzt nicht Einzelfälle gewesen, sondern so etwa 7, 8 Mal Menschen, die eine Nahtoderfahrung hatten. Und die erzählen ja schon so gewissermaßen eine gleiche Geschichte, ne? Dass das was sehr Schönes wohl war. Und die eine Patientin hat zu mir gesagt, ich war richtig sauer, dass ich zurückgeholt wurde. Und ich finde, das gehört zum Leben dazu, sich mit der Endlichkeit auseinanderzusetzen und auch dadurch, wie Kierkegaard sagt, wenn man sich eigentlich der Präsenz des Todes bewusst ist, dann hat man auch so eine Würze im Leben. Dann hat man vielleicht doch eine Motivation, jetzt ohne verkrampft oder ehrgeizig zu sein. Bei mir kam auch ganz vieles durch Zufall oder warum auch immer, aus dem Leben so sein eigenes kleines Meisterstück zu machen und sich darauf auch verlassen zu können, dass es so kommt, wie es kommen soll. Also so ein bisschen Urvertrauen. Also dieses Urvertrauen, das habe ich mit dem Älterwerden immer mehr. Und das ist eigentlich was Schönes. Wenn ich merke, je älter ich werde, du hast schon ein bisschen Vertrauen, dass das so kommt und dass du auch geschützt bist. Insofern ist es für mich doch eher was Positives, Gott, und nicht der strafende Zornige, der dir jetzt die Ohren lang zieht oder dich nur straft, sondern eher was sehr Wohlwollendes. Oder das fand ich auch immer sehr schön, dass eigentlich da jeder auch geliebt wird, egal ob er jetzt krumme Beine hat, schöne Zähne hat, Runzeln hat oder Pocken im Gesicht. Ja, dass es einfach keine Rolle spielt in einer Welt, wo wir doch oft jetzt so sehr oberflächlich orientiert sind. Ne? Man muss glatte Haut haben, man muss besonders schön sein, besonders schlank sein. Nein, das sind so Dinge, die dann da irgendwie doch nicht die erste Rolle spielen. Insofern finde ich das einen schönen, befriedenden Aspekt.
Wenn man reinkommt in diesen Raum, der sich da öffnet, wenn man das glauben kann. Und Sie haben jetzt auch bewusst vielleicht unbewusst den Begriff Religiosität gar nicht benutzt, sondern es ging um Spiritualität, was es vielleicht auch für Zuhörende einfacher macht, sich selbst darin zu sehen, weil Glaube ja schon auch sehr unterschiedlich funktioniert. Und in dem Moment, wo das Wort Gott fällt, fällt für viele schon eine Tür zu. Mhm. Und trotzdem würden, glaube ich, ganz viele Menschen sagen, da ist was zwischen Himmel und Erde. Weil wenn man ein bisschen spürt, ein bisschen hinguckt, weiß man das. Und wenn das nur Sachen sind, die man selbst beobachtet, wie so kleine, wie so ein kleines Augenzwinkern, woher auch immer.
Genau.
Nichts, worauf man sich verlassen kann, aber vielleicht auch doch. Who knows? God Who only knows.
Einfach mit offenen Augen ja. jetzt durch das Leben gehen. Das ist doch schön.
Bevor wir jetzt gleich mit offenen Augen durch Ihr Leben gehen, machen wir einen kleinen Cut, nochmal Musik. Sie haben uns freundlicherweise so ausführliche Stichworte geschickt zu Ihren Songs. Und ich würde mich jetzt dafür entscheiden, von den Stichworten fürs nächste Lied nur den Teil zu nehmen, damit wir nicht schon zu weit vorspringen in Ihrem Leben, dass Sie selbst immer schon Musik gemacht haben als Kind. Denn wir spielen jetzt The Swan, Camille Saint-Saëns, Le Cygne, der Schwan. Warum dieses Lied?
Ja, das Lied steht für vieles in meinem Leben. Zum einen habe ich Kontrabass gespielt, Klavier, Kontrabass.
Freiwillig auch? Oder haben auch Ihre Eltern gesagt, pass mal auf?
Nee, gar nicht. Also im Gegenteil. Das war immer so, was man, wenn man Lust auf etwas hatte, dass sie uns das ermöglicht haben, obwohl wirklich jetzt nicht viel Geld da war, dass man das finanziell unterstützen konnte. Das war dann aber schon so, wenn du das mal anfängst, dann bleib auch bitte dabei. Und den Kontrabass habe ich mir selber verdient in den unglaublichsten Jobs.
Zum Beispiel?
In der Gärtnerei habe ich ganze Gewächshäuser voller Stachel, Juckerpalmen sortiert und habe mir dann, auch bis ich die Körpergröße hatte, dann den Kontrabass organisiert mit 13. Und mein Kontrabasslehrer hat mich gesehen, angeschaut, dieses kleine, zarte, blonde Wesen und wollte mich in der allerersten Stunde noch überzeugen, ob ich nicht doch lieber Cello lernen wollte. Und ich nein, weil ich hatte zwei Cousins, die Kontrabass gespielt haben, hatte also diese Affinität und habe dann auch im Symphonieorchester gespielt, hatte sogar eine Hornhautbildung am Unterarm. Also wenn man in den unteren Lagen am Kontrabass spielt, dann, also das war wirklich eine intensive Zeit. Aber jetzt zu diesem Song habe ich noch einen anderen Bezug, weil ich habe in der Schule auf dem altsprachlichen humanistischen Gymnasium Altgriechisch gemacht. Auch hier haben meine Eltern sich komplett zurückgehalten, also sonst hätten sie vielleicht sagen können, Englisch wäre vielleicht gar nicht schlecht in der heutigen Zeit. Also hatte ich gar nicht richtig Englisch in der Schule. Und wie es der Zufall so wollte, haben wir eine englische Familie kennengelernt, die uns in meiner Heimat besucht hatte. Die stiegen aus dem Auto aus. Ich sah das aus dem Küchenfenster. Die Tür ging auf. Ein großer, wie so ein Don Quixote langer Spargel-Tarzan von Mann stieg aus mit dunkelroten Haaren und drei kleine Kinder, also auch wie die Orgelpfeifen, alle mit roten Haaren stiegen aus. Eine ganz sympathische, die englische Mutter Terry und die Claire waren in meinem Alter und so hatte ich eine Austauschfreundin und die habe ich dort besucht. Und Terry war, also die Mutter war eine Lehrerin, die mich unglaublich gefordert hat, die mir Gedichte hingelegt hat. Ich konnte das erstmal gar nicht verstehen, die mir so einen kleinen Bleistift in die Hand gedrückt hat, so ein Ikea.
Ich wollte gerade sagen, von Ikea ja. wahrscheinlich, aber wirklich.
Und die hat mit mir gesprochen, als könnte ich Englisch. Und dann hat sie mir jedes Wort, was ich nicht verstanden habe, auf einen kleinen Zettel geschrieben. Und dann hatte ich abends Worte wie Weeping Willow, also Trauerweide, was man alles so lernt. Und wir waren dann auch unterwegs in der Region und dort waren wir in einem wunderschönen kleinen Ort im Nordosten von England in einer Kirche. Und als wir in die Kirche kamen, fing eine junge Cellistin an, begleitet vom Piano dieses Stück zu spielen. Und es war eine wunderbare Sonne durch die Kirchenfenster. Und dieses Stück hat mich so in Bann geschlagen, dass ich das sogar, obwohl es ein Stück für Cello ist, später mal auf dem Kontrabass gespielt habe, was gar nicht so einfach ist.
Von Jürgen Klopp zu Voltaire und Kierkegaard, hier ist heute alles drin. So kluge Gäste haben wir aber wirklich selten, die so frei heraus zitieren können. Dr. Anne Fleck ist heute da. Ich nenne sie jetzt einfach mal Fernsehärztin, denn das sind sie ja auch. Sie sind aber auch richtige Ärztin aus Fleisch und Blut, niedergelassene Ärztin. Sie haben, ich weiß nicht, wie viele Spezialgebiete, da kommen wir gleich noch zu, sind Gesundheitsexpertin, Bestsellerautorin, Podcasterin, Illustratorin in eigener Sache auch noch, denn sie illustrieren hin und wieder auch eigene Bücher, wenn es nicht ihre Schwester macht. Was richtig. Ja auch interessant ist.
Ja, sehr.
Toll. Haben Sie diese Leidenschaft fürs Malen als Kinder wahrscheinlich auch beide schon geteilt, oder?
Ja, unsere Familie ist sehr, sehr kreativ. Also mein Großvater und Großmutter väterlicherseits waren beide sehr, sehr kreativ. Die Oma hat ganz viel gemalt, der Opa Mosaik und geschnitzt. Und mein Vater malt auch heute noch täglich. Auch meine Mutter kann handwerklich wahnsinnig viel. Die schlägt den Nagel in die Wand und hantiert mit dem Bohrer und malt auch sehr schön. Und ich habe wirklich als Kleinkind schon stundenlang gemalt. Ich habe auch mit 5, erinnere ich mich gerade, mein erstes Buch gemalt und meiner Mutter diktiert. Das war quasi meine Lebensgeschichte, wie sich die Eltern kennenlernen und dann schwupps, am Ende kommt dann so ein Kind raus. Sehr lustig eigentlich.
Ach.
Ich war wirklich besessen vom Malen und habe auch lustigerweise immer Menschen gemalt und meine Schwester ist Architektin geworden und sie hat als kleines Kind immer Häuser gemalt. Das finde ich sehr interessant.
Oh, ja. Sagen Sie, ohne dass ich jetzt zu sehr ins Detail gehen will, aber Sie sagen, und schwupps kam da zum Schluss ein kleiner Mensch raus. Waren Sie mit 5 schon aufgeklärt? Wussten Sie, wie Kinder entstehen?
Jetzt nicht en Detail, aber ich wusste, Voraussetzung ist Mann und Frau und dass da eine große Liebe ist und dass das.
Oh, Liebe auch. Okay, ja. Ja gut. Als 5-Jährige glaubt man noch an die große, ja. Oder hofft man zumindest, ja. Oder setzt sie voraus, ich weiß es nicht. Erinnern Sie sich an den Moment der Aufklärung? Ist das in der Schule passiert oder zu Hause?
Beides.
Beides. Okay. Sie haben im Symphonieorchester Kontrabass gespielt. Sie haben auch beim Malen den Wettbewerb, ich weiß jetzt nicht, ob gesucht oder ob er an Sie herangetragen wurde. Sie haben einen Malwettbewerb auch gewonnen.
Das war sehr witzig, als ich also in den ersten Schulklassen war, ich glaube 6 Jahre alt, kam die Lehrerin in die Klasse und sagt, Kinder, malt mal was mit der Post. Und so haben wir dann in einigen Stunden ein Bild gemalt, was uns eingefallen ist zum Thema Post. Und ich habe ein Hochkantbild gemalt, einen Querschnitt eines Hauses, eines Postamtes. Unten waren Autos und dann waren 2 Treppen links und rechts. Dann gingen die Postbeamten, lustigerweise auch 2 Frauen mit Stöckelabsätzen, was sehr witzig war, weil meine Mutter nie hohe Stöckelabsätze trug. Oben flogen die Tauben mit den Briefen aus dem Haus. Und die hat das dann zu einem Bundeswettbewerb, toll. Malwettbewerb eingeschickt, wo das war gar nicht bewusst. Und dann hatte ich so richtig fast the American Dream. Ich wurde erst Kreissieger, dann wurde ich auf Landesebene mit der Silbermedaille ausgezeichnet. Und dann durfte ich im Alter von 6 Jahren mit meinen Eltern nach Bonn. Und der Bundespostminister hat mir dann die Goldmedaille ausgezeichnet. Ich hatte ein extra neues Kleidchen bekommen mit einer blauen Schleife und so und konnte meine Eltern in ein Hotel einladen und bekam ein Sparbuch. Das waren damals 350 Mark. Das war so viel Geld. Und Janosch hat mir dann,
Janosch,
der damals so auf dem aufsteigenden Ast war mit der Tigerente, hat mir die Urkunde überreicht und auch so sinngemäß gesagt, du kannst wirklich malen. Und da habe ich diesen Mann da so groß über mir angeguckt und habe gedacht, ja, jetzt weiß ich, was ich machen will. Also es war schon so eine ganz verrückte Geschichte auch, dass man das Bild einer 6-Jährigen dann so ausgezeichnet hat. Ne? Weil es gibt ja auch vielleicht Kinder, die älter sind und auch
also es ging, Sie sind ja dann immer weitergekommen, immer weiter. Es ging immer nur um dieses eine Motiv, dieses eine Bild wanderte weiter und weiter und weiter. Toll.
Ja, ja, und das war wirklich schön. Also, dass ich auch gefühlt so, ich kann meinen Eltern mal was zurückgeben. Das war schon irgendwie eine tolle Geschichte.
Ach, das haben Sie auch schon wirklich aktiv mitgedacht, nach dem Motto, ich kann euch jetzt ins Hotel einladen. Das ist ja schon wirklich sehr, sehr reif schon.
Ja, ja, weil ich wusste, also meine Eltern waren wirklich, wirklich voller Liebe zu uns, aber mir sind nicht die gebratenen Tauben in den Mund geflattert.
Nee, die flogen ja aus dem Dach mit dem Brief.
Die flogen aus dem Dach. Also ich habe schon früh immer Nachhilfe gegeben, immer gejobbt oder auch schon direkt im Studium gleich mit Nachtdiensten angefangen, auf Intensivstationen gearbeitet. Also wirklich, um mir mein Leben mitzufinanzieren. Ne?
Kluge Entscheidung, glaube ich. Jamiroquai haben Sie mitgebracht und ich freue mich auf die Geschichte Cosmic Girl.
Ja, also das war ein Lied, was quasi mir zum ersten Mal in den Gehörgang geflattert ist, als ich direkt nach der Wende in Leipzig in den neuen Bundesländern anfing zu studieren. Es war ein wunderschöner Oktobertag mit strahlender Sonne und ein Auto fuhr vorbei mit diesem Song. Der flatterte quasi aus dem Fenster raus und es war wirklich ein aufregender Tag. Jetzt geht dieses Leben hier los. Es war direkt nach der Wende, also das war auch nochmal ein Roch, auch noch diese Braunkohle. Wenn man eine weiße Jeans anhatte, war die sofort beige, die Luft war nicht so gut. Dann, wo man gelebt hat mit Kohleofen, der nicht funktionierte, das war alles sehr, sehr, sehr speziell. An diesem Tag ist mir auch auf diesem Weg ganz per Zufall meine beste Freundin wirklich in den Arm gelaufen. Wir wurden uns vorgestellt auf diesem Trottoir, auf diesem Bürgersteig. Und wie so junge Menschen sind, das hat uns beide im Nachhinein komplett überrascht, haben wir so wie, das bist du. Und wir haben beide wie so einen Schrei ausgestoßen, völlig irre und sind uns um den Hals gefallen, danach völlig erschrocken. Was haben wir da eigentlich getan? Also so ganz, ganz eigentümlich und die Zeit erinnere ich wirklich sehr, weil, wie gesagt, mein Kohleofen funktionierte nicht gut, dann kam der Winter, es wurde sehr empfindlich kalt in der Wohnung. Damals gab es zum Glück für junge Menschen einen Pass, dass man für wenig Geld ins Gewandhaus gehen konnte oder in die Oper. Es war wirklich wenig, wenig Geld, so 4 oder 6 Mark damals. Das heißt, ich habe mich da wirklich auch abends öfter dort rumgetrieben, um es warm zu haben. War auch oft in kleinen Kinos, weil eine Freundin dort ein Programmkino hatte. Und dort zum Beispiel bei einem Kinofilm, den ich so jung damals gesehen habe, Lorenzos Öl, eine fantastische, wahre Geschichte von einem kleinen Jungen, der sehr krank war. Und der durch die Geschichte einer Heilung durch Fett lange überleben konnte. Wunderbar gespielt von Nick Nolte und Susan Sarandon. Diesen Film habe ich damals dort gesehen und der hat mich also 25 Jahre später zum Buch bewegt. Also ich habe in dem Moment schon angefangen, gedanklich ein Buch zu schreiben, weil ich nicht glauben wollte, konnte das Fette per se immer nur ungesund sein.
Interessant, da werden wir gleich mal drauf einsteigen. Dr. Anne Fleck ist heute hier zu Gast und wir haben gerade, Sie haben über Fette kurz, Sie haben es angedeutet und ich habe Sie gebeten, kurz zu warten, um das jetzt möglicherweise zu vertiefen. Also das Wort Fett ist gesellschaftlich nicht positiv besetzt, das Wort Öl hingegen schon, also würde ich jetzt mal sagen. Ne? Also Öle, da weiß man schon inzwischen, es gibt welche, die ein bisschen besser sind, welche, die ein bisschen weniger gut sind, aber Öle werden ja gemeinhin positiv assoziiert.
Jein, muss man auch differenzieren. Öl ist ja ein Fett und es gibt gutes Fett, das heilt und schlechtes Fett, das killt. Und das ist schon seit Jahren auch eine meiner Botschaften, die Menschen wirklich in die Kompetenz, in das Wissen zu bringen, zu unterscheiden. Was ist gutes Fett und wie kann ich im Umgang zu Hause beim Kochen zum Beispiel darauf achten, dass ich mit der Pfanne nicht selbst ein gutes Fett so hoch erhitze, dass daraus eigentlich ein Killerfett wird.
Ne? Aha, können Sie uns da jetzt ganz, ganz eindeutige Tipps geben?
Ja, da passieren halt häufige Fehler bei dem hohen Erhitzen von Fetten. Also je fester ein Fett ist, umso höher kann es erhitzt werden. Also zum Beispiel geklärte Butter, Ghee, Kokosfett, aber auch Olivenöl mit dem Zusatz extra Vergine sind unverfänglicher beim Erhitzen. Und Pflanzenöl hat ja im Moment auch eher so einen Heiligenschein. Auch hier sollte man genau hinschauen. Raffinierte Öle haben auch keinen großen gesundheitlichen Nutzen. Da ist ja kein Nährstoff mehr drin.
Zum Beispiel, was ist so ein typisches raffiniertes Öl? Sonnenblumenöl.
Ja, und das steht ja auch drauf. Also die sind der Nährstoffe, sag ich mal, zugespitzt beraubt, stark verarbeitet. Und wenn man ein Fett verwendet, dann möchte man ja eigentlich ein Fett, ein Öl ist ja ein Fett, was dem Körper etwas Gutes gibt. Und was ist jetzt ein Beispiel für ein gutes Fett oder was habe ich zu Hause? Wenn wir uns vorstellen, der Körper besteht aus Millionen Zellen, dann macht es ja Sinn, den Körper auf dieser Ebene zu stärken. Das ist zum Beispiel die Grundidee auch von meinem Ansatz. Und die Zellmembran ist aus Fetten aufgebaut. Das heißt, die Qualität der zugeführten Fette bzw. Öle entscheidet, ob meine Zelle langfristig gesund bleibt und wird oder eben nicht. Und ein gutes Fett hat zum Beispiel einen hohen Anteil an Omega-3, weil Omega-3 brauchen wir, um antientzündlich zu leben. Entzündungen sind ja eine Krankheitszündschnur. Und da muss man wirklich genau schauen. Das bekommt man zum Beispiel aus Nüssen, aus Kernen, aus Samen, aus Leinsamen,
aus Schiersamen. Aus fettem Fisch.
Aus fettem Fisch. Aber Leinöl und Leinsamen reichen nicht aus, um uns mit diesen wichtigen langkettigen Fettsäuren zu versorgen. Die heißen DHA und EPA. Und die brauchen wir für die Gesundheit der kleinsten Gefäße und Nerven. Und die bekommen wir eigentlich aus fettem Fisch oder noch cleverer aus Algenölen. Das heißt ein Öl, was diesen Zusatz hat, DHA und EPA. Und jetzt wird es ein bisschen spitz, finde ich, aber das ist jetzt ganz wichtig. Also Öhrchen bitte ausfahren. Dass man darauf achtet, dass die Basis dieses Omega-3-Öls optimal frisch gepresst ist und unter patentierten Bedingungen wie Omega-Safe. Denn eine dunkle Flasche ist keine Garantie für eine nicht oxidierte Qualität. Wann wird Fett nämlich ungesund? Wenn es oxidiert ist. Also darauf mal bitte achten. Also zum Beispiel ein Leinöl, Omega-Safe mit Zusatz DHA, EPA oder Weizenkernöl, dann hat man eine Qualität, die wirklich die Zelle stärkt. Und das kann ich wirklich aus der Erfahrung in der Praxis sagen, dass mich das immer wieder verblüfft. Es braucht manchmal nur ganz kleine Hebel, um eine Riesenwirkung zu erzielen. Ah,
interessant. Das Gute ist, ich weiß, dass ungefähr die Hälfte aller Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt sagen, ah, Mensch, DPA, ich habe es jetzt nicht. Mensch,
DHL?
Ja, ja.
Sie, genau.
Sie können sich dieses Gespräch jederzeit noch als Podcast anhören. Das können Sie jetzt so oft hören, bis Sie es sich merken oder bis Sie einen Zettel und einen Stift haben.
DHA, Docosahexaensäure und
Ach
EPA.
Ach so, na dann kann ich es mir natürlich sehr viel ein. Genau. Docosahexaen, na klar. Wir wissen ja, dass dieses Ausweichen auf Fische, und damit will ich jetzt nicht päpstlicher sein als der Papst, die Überfischung der Meere, oft Quecksilber in Thunfisch oder in anderen Fischen oder Würmer, die im Lachs gefunden werden oder so. Ne? Also das heißt, wir wollen uns etwas Gutes tun, wir wollen uns gesund ernähren und sind doch da irgendwie darauf angewiesen, dass Biosiegel funktionieren oder dass es eine gute Kontrolle gibt und auch, dass alles, was mit dem Meer zu tun hat, da schwimmt ja nun auch im wahrsten Sinne des Wortes Mikroplastik mit. Ohne, dass es jetzt irgendwie hysterisch ist, ist ja nun mal so.
Richtig, ist so. Und deswegen empfehle ich ausdrücklich, dass man bei Fischkonsum da wirklich ein bisschen kritischer inzwischen sein sollte. Also diese quecksilberreichen Arten wie Thunfisch, Schwertfisch. Ich sehe da wirklich häufig Quecksilbervergiftungen in der Praxis, wenn ich die Laborwerte messe. Wenn Menschen wirklich sehr regelmäßig das essen.
So Sushi, aus Sushi ja auch, ne?
Ja, also, dass man, Fischbandwurm gibt es auch. Leider will jetzt hier nicht den Zeigefinger da so raushängen lassen. Aber deswegen ist so eine einfache Lösung mit ja quasi reineren Produkten zu arbeiten, die eben nicht die Gefahr der Überfischung haben, dieser Quecksilberbelastung, kann man das wunderbar dann wirklich ergänzen.
Diese und Algenöle.
Richtig. Und okay. Dann kann man da auch seinen guten Weg machen.
Von welchem Lebensmittel jedweder Art würden Sie sagen, es ist komplett überschätzt, was die Gesundheit angeht? Und was würden Sie als unterschätzt ansehen? Gibt es da eine Antwort drauf?
Das ist eine schwierige Frage, weil mir würden einige auch einfallen.
Sie können auch mehrere sagen.
Es gibt jetzt zum Beispiel diese Exoten. Ja, man denkt dann, Acai-Beere ist besonders Vitamin C-reich. Der Rotkohl hat zum Beispiel viel mehr Vitamin C als die Acai-Beere. Also wir müssen nicht immer nur in die Ferne schauen, um echte Helden auszusuchen. Zum Beispiel der Leinsamen wird auch so unterschätzt. Aber das ist ein echter Held. Haferflocken, glaube ich, werden sehr, sehr, sehr geschätzt, weil sie erstens mal gut schmecken, weil sie zweitens günstig sind, weil sie Eiweiß und Kohlenhydrate liefern. Aber ich glaube, die werden für manche überschätzt, weil nicht jeder sie gleichermaßen gut verträgt und weil ich generell sage, den neuesten Stand der Forschung entsprechend, man sollte nicht zu viel Getreide verzehren, weil das hat wiederum viel Omega-6 und Omega-6 drängt die wichtigen Omega-3 Fette in der Balance im Körper zurück.
Auch das noch. Jetzt war ich gerade froh, dass ich mir die Omegas merken kann und jetzt sind die untereinander auch noch zerstritten?
Die sind nicht zerstritten. Man will wie im Leben immer eine gesunde Balance haben.
Also die Sechser sind nicht so gut wie die Dreier.
Die brauchst auch, aber nicht im Übermaß. Das heißt, wenn Menschen morgens, mittags, abends nur Brot und Getreide essen, tun die sich eigentlich keinen Gefallen.
Die guten alten Kohlenhydrate, also ja. Letztendlich fing ja so vor, korrigieren Sie mich gerne, aber ich habe so das Gefühl, so vor 10, 15 Jahren fing es so an, dass die eine schlechte Lobby kriegten, dass man sagte, Kohlen, also Low Carb, No Carb und wie, du isst noch Brot? Und zeitgleich poppten so sehr teure Brote auf, die nur noch aus Körnern bestanden und viele konnten sich dann irgendwann nicht mehr orientieren und haben gesagt, ist mir ganz egal, ich mache es jetzt so, wie ich es immer mache. Und tatsächlich haben wir Deutschen wahrscheinlich auch, dadurch, dass wir das Abendbrot so kultiviert haben und gerne abends nochmal Abendbrot essen, sowieso einen starken Bezug zu Kohlenhydraten. Einen zu starken?
Wir brauchen mehr Grünzeug auf dem Teller. Mhm. Das ist so die Formel, die jeden befrieden sollte. Viel Kräuter, Gewürze, viel Grünzeug. Und es ist in der Tat so, wir brauchen auch gewissermaßen Kohlenhydrate. Aber wir brauchen qualitativ gute. Also zum Beispiel ist es wirklich gesünder, ein Brot zu essen, was viel Korn hat, weil dann haben wir nicht so einen starken Blutzuckerreiz als ein fein gemahlenes Brot. Aber man kann auch abwechseln. Ich finde das immer so wichtig, dass man, egal welche Ernährung jetzt für einen das Beste ist, weil Gesundheit ist immer individuell. Was für den einen gut ist, ist für den anderen schlecht. Deswegen diese ganzen pauschalen, die Dingsdiät, die Danksdiät, das funktioniert nicht. Aber richtiges Korn ist immer noch was Gutes, außerdem muss man dann viel kauen, das sollte man auch, weil gut gekaut ist nicht nur halb verdaut, sondern wir wissen, dass der Speichel auch immunologisch starke Kräfte hat. Das ist quasi wie eine Polizei im Mund. Ach. Da ist richtig Abwehrkraft, das heißt, je besser wir kauen, umso stärker ist unser Immunsystem. Ich finde das toll. Kannst du gleich was machen? Ja.
Gut, wir kommen zu Billy Joel, Leningrad. Warum dieses Lied?
Weil ich das Lied schon immer sehr, sehr mochte. Das war auch eine CD, die mir damals in der Studienzeit geschenkt wurde. Das war auch ein Lied, was ich auch gerne in Wiederholung gehört habe, was für mich auch so eine unglaubliche Gänsehautwirkung hat, auch in der heutigen Zeit, wo es ja teilweise auch sehr düstere Momente gibt, Kriege gibt, Terror gibt. Menschen werden wegen ihres Glaubens oder ihrer Sexualität verfolgt oder ihrer Meinung. Und es hat für mich so ein, ja, einen unglaublichen, befriedenden, tollen Ausgang, dieses Lied als Geschichte. Und gleichzeitig ist es aber auch so ein Brückenschlag, habe ich mir überlegt, dass ich eigentlich so einen tollen, für mich tollen Beruf habe, aus dem ich quasi aus meiner Macke jeden Tag schöpfen kann, weil ich Menschen so mag. Und dieses Lied zeigt ja auch, wie wichtig es ist, sei ein Mensch, ja, von Menschen zu Menschen. In meiner Praxis sehe ich alles, also aus allen Schichten, den erwerbslosen Rentner, den Krankenpfleger, die Polizistin, den Vorstandsvorsitzenden, ja, die bunteste Mischung, den ITler, die Umweltrechtlerin, die Bundestagsabgeordnete, den Minister, die Ministerin, die sitzen da alle und ich bin für alle da. Und deswegen kann ich auch, und das finde ich so faszinierend, den ganzen Tag durch alle möglichen Blasen wie mit so einer Stecknadel durchpieksen. Und ich liebe es, durchlässig zu sein. Und das ist für mich so, sei ein Mensch. Und deswegen ist das für mich ein Lied, was das so ganz besonders ausdrückt.
Radio 1. Hörbar Rust.
Radio 1, die Hörbar Rust zu Gast ist heute die Gesundheitsexpertin und Präventivmedizinerin, Bestsellerautorin und Podcasterin Dr. Anne Fleck. So, die Zeit ist rum. Wirklich, wenn man sie anfängt vorzustellen, da kommt ja eins zum anderen. Wenn wir jetzt noch zu ihren Fachgebieten kommen, dann gute Nacht, Marie. Deswegen frage ich erstmal die Sachen, ohne die ich sie heute hier nicht rauslassen möchte. Und es sind ganz einfache Fragen, die auch gar nicht so medizinisch sind, aber vielleicht ein bisschen. Was mir auffällt, ich kaufe unglaublich viel Secondhand, auch Klamotten. Und wenn Sachen geschickt werden, dann rieche ich, die riechen schon so intensiv, die duften so intensiv durch die Pakete, durch den Karton durch. Ich packe das aus und habe Pullover in der Hand, auch der, den ich hier gerade anhabe, den habe ich gestern. Und ich merke, dass der riecht mir zu viel, obwohl ich einmal so sehr in den Regen gekommen bin, dass wir beide sehr nass wurden, der Pullover und ich. Und trotzdem hängt dieser extreme Geruch vom Weichspüler oder vom Wäscheparfum noch in diesen Fasern. Und ich rieche das sehr häufig, dass Menschen überparfümiert durch Waschmittel und so weiter und Weichspüler durchs Leben gehen, was ja nicht gesund ist.
Absolut nicht, genau.
Können Sie das etwas professioneller aufschlüsseln, als ich das hier durch meine sehr subjektive Wahrnehmung erzähle?
Ja, das Thema Umweltmedizin treibt mich natürlich auch sehr um. Auch die Zunahme, warum werden Menschen zunehmend krank? Warum haben wir eine Explosion an Autoimmunthemen etc.? Unser Immunsystem wird leider durch andere Dinge anders angestachelt als noch vor 200 Jahren, wo Menschen leicht an einer Sepsis leider verstorben sind, aber nicht mit diesen extremen Duftstoffen und Chemikalien in Kontakt kamen. Ich glaube persönlich, dass die chemische Revolution uns nicht nur Heil gebracht hat. Mm. Ich hoffe immer auf die physikalische Revolution. Physik war nie mein Lieblingsfach bis zum Studium. Da hatte ich dann auch per Zufall wirklich eine tolle Frage in dieser mündlichen Prüfung. Und wenn wir uns allein vorstellen, wenn Menschen sich Hormone in einer kleinen Cremeform beim Hormonersatz in Wechseljahren so ein fingernagelgroßes Cremchen an Dosis auf die Haut schmieren und das geht in den ganzen Körper, dann kann man sich vorstellen, es ist nicht nur der Weichspüler, sondern auch das Shampoo, was wir auftragen, die Creme, die wir auftragen und das Deo. Es gab sogar mal ein Buch, was ich gelesen hatte im Regal von einer 85-jährigen Freundin, die hat wirklich die schrägsten und tollsten Bücher da. Das hieß Die Bombe unter der Achselhöhle, ein uraltes Buch, aber einfach nur der Titel erzählt schon die ganze Story, auch was man sich alles so auf den Körper trägt. Und ich glaube, da ist einfach weniger wirklich mehr.
Aber ich glaube, die Leute sind sehr, sehr verunsichert. Auch da merke ich, dass Social Media eher in dem Punkt eher Fluch als Segen ist. Denn dieser ganze Hygiene-Hype, dieses Reinheitsding, ne, das ja auch ganz herzliche Grüße auch an Jael Adlan, die auch sehr erfolgreiche Ärztin ist und auch Hautärztin ist und auch immer wieder betont, man wäscht sich unglaublich viel Schutz weg. Es geht nicht darum, ich meine, als würden wir jeden Tag irgendwie ein Grand Slam Turnier spielen, ja? Also Menschen duschen jeden Tag mit Seife, manchmal sogar zweimal, fühlen sich auch wirklich, das ist ja dann nicht so, es gibt ja Menschen mit einem starken Körpergeruch, aber auch die meisten Menschen haben den ja erstmal nicht, bevor sie sich möglicherweise zu viel Seifen, ne?
So ja, und dann schrubbt man sich ja den natürlichen Hautschutz herunter und die Haut ist ja quasi eine äußere Ritterrüstung, aber sie ist ja quasi wie die große Schwester der Schleimhäute innen drin. Also das hängt ja alles zusammen. Mhm. Haut und Schleimhaut ist für mich wie eine Großfamilie. Das heißt, wenn ich mich von außen eher schwäche, schwäche ich auch indirekt meinen Darm. Und da kann ja jeder mal so ein bisschen in sich hineinfühlen, was einem gut tut. Übrigens, wenn jemand jetzt sehr stark, ich sag mal, müffelt oder so, der Schweiß unangenehm riecht, dann ist das auch ein Thema, dass man sehr stark entgiftet. Das ist einfach auch ein Signal, der Körper ist gerade stark am Entgiften, dann kann man ihm ja auch ein bisschen Unterstützung geben. Zum Beispiel mit einem Löwenzahntee für die Leber, mit einem Brennnesseltee für das Nierchen. Die Niere wird immer so vernachlässigt.
Aber gutes Thema gerade, denn wenn jemand sagt, ich rieche irgendwie ein bisschen stärker, ja, die gute Nachricht ist, du entgiftest offenbar gut. Aber da kann man ja dann im nächsten Schritt sagen, dann nimmst du möglicherweise auch die falsche Nahrung zu dir, dass dein Körper so stark entgiften muss, oder?
Richtig. Und das ist ja auch ein Wechselspiel. Das hängt ja auch davon ab. Manche Leute vertragen ja zum Beispiel bestimmte Lebensmittel nicht so gut. Ne? Wenn jemand zum Beispiel Knoblauch und Zwiebeln nicht so gut verträgt, ist das auch ein Zeichen, dass er ein schwächerer Entgifter ist. Und die Menschen sind einfach schon sehr früh beraten, indirekt Gutes für ihre Entgiftung zu tun. Also entgiften tut man auch über die Haut. Zum Beispiel ein Saunagang ist entgiftend. Auch wenn man mal schwitzt, ist entgiftend. Aber auch dieses Trinken regelmäßig am Tag und auch möglichst reines Wasser oder man kann ja auch abgekochtes Wasser trinken oder gefiltertes Wasser. Also ich glaube, das Thema Wassergesundheit ist auch nicht so ganz ohne, auch ein bisschen heikel oder man sollte wirklich schauen, dass man eine gute Wasserqualität hat.
Und auch morgens Ich denke mal, das werden Sie befürworten, morgens anfangen schon. Also ich frage mich sehr häufig, obwohl ich ayurvedisch überhaupt nicht unterwegs bin, noch nie war. Aber dieses morgens ein großes Glas warmes Wasser trinken, das ist so ein mir in so einen Automatismus übergegangen. Ich musste mich 2 Wochen dazu überwinden und jetzt mache ich das seit Jahren. Das ist total selbstverständlich. Im Übrigen auch mit einer Schilddrüsentablette. Also sehr, sehr viele Frauen, gerade Frauen, haben ja irgendwann eine Schilddrüsenunterfunktion. Also es gibt irre viele Leute, die ich kenne, die L-Tyroxin nehmen. Mhm. Auch da nur ein kurzer Reminder mal. Viele wissen gar nicht, dass man einen gewissen Abstand zu Koffein beispielsweise nehmen muss, ne? Also, dass man eine halbe Stunde mindestens vergehen lassen sollte. Manche Leute schlucken die mit Kaffee runter sozusagen, diese Tablette, und wundern sich dann, dass sie möglicherweise nicht wirkt.
Richtig. Also auch der Zeitpunkt, den Zeitpunkt des Essens, Trinkens ist spannend, aber man tut sich und seiner Entgiftung, seinem ganzen Körper so viel Gutes, wenn man einfach morgens anfängt, kann ja schon mal mit einem halben Glas Wasser sein, weil wir atmen nachts einen halben Liter Wasser aus. Und das muss man sich mal vorstellen, ein halber Liter ist ausgeatmet.
Das ist wirklich viel, wow.
Man geht dann eigentlich schon mit einem Defizit in den Tag hinein und außerdem macht das noch etwas. Wenn wir Wasser trinken, dann wird der Magen quasi wie mit einer Dusche aufgeweckt und sagt über den sogenannten gastrokolischen Reflex, Gaster ist ja lateinisch der Magen, Kolon der Darm, Kumpel, hier oben geht's los, mach du mal unten Platz. Das heißt, man beugt Verstopfung vor. Ja, und Verstopfung ist ja auch ein Krankmacher. Wer chronisch verstopft ist, der kann ja auch nicht gut entgiften. Also man schlägt so viele Fliegen mit einer Klappe, wenn man einfach sagt, ich trinke morgens etwas Wasser auf nüchternen Magen. Das ist eine Wohltat für alles.
Und ich möchte nochmal, falls das von jemandem missverstanden wurde, mit dem Hormon, ich glaube, dass Sie diese Hormonsubstanz als Beispiel dafür genommen haben, wie schnell Haut etwas aufnimmt, das dann im ganzen Körper landet. Das war keine Kritik an der Hormonersatztherapie, sondern das muss auch, soll jede und jeder, ich weiß nicht, ob Sie das befürworten, so würde ich es jedenfalls sagen, als Laie, für sich selbst beantworten. Für die einen ist das ideal, die anderen brauchen es nicht.
Richtig, das muss individuell wirklich abgestimmt sein. Das kann man nicht pauschal für alle rausrufen, juhu, jeder. Aber genau das wollte ich damit sagen, diese Vorstellung, dass man durch kleinste Mengen Creme schon so viel im Körper ansammeln kann.
Oder auch, wie gesagt, Weichspüler schenkt euch das. Macht ein bisschen Essig, auch wenn das erstmal komisch klingt, wenn ihr Essig in den Waschgang gebt. Das macht die Wäsche sehr viel weicher. Es gibt noch andere Methoden, das kann man alles googeln. Und wer jetzt immer noch nicht überzeugt ist, der sollte vielleicht in seine Suchmaschine eingeben, woraus viele Weichspüler bestehen, nämlich aus Schlachtabfällen. So, ja, das ist nicht besonders appetitlich.
Aber auch meine Mutter, wir haben nie Weichspüler zu Hause benutzt. Sie hat auch das schöne alte Mittel mit Essig benutzt. Außerdem manchmal, wenn die Handtücher noch so ein bisschen rubbelig sind, ich mag das persönlich sogar, wenn die noch so ein bisschen kratzig am Anfang sind, so für so einen Massageeffekt.
Und Peeling, ne?
Genau.
Paolo Conte haben Sie mitgebracht mit Via Con Me, ein tolles Lied. Wofür steht es in Ihrem Leben?
Das steht für meine Zeit in Italien. Im dritten Studienjahr hatte ich ein Stipendium, um in Italien zu studieren, war dort in L'Aquila, einer wunderschönen Stadt, in die Hauptstadt der Abruzzen, eine Stunde nordöstlich von Rom weg. Und dort habe ich wirklich die Sprache gelernt, die Kultur gelernt, habe einfach eine Riesenfreude entwickelt an Lebensmitteln, an auf den Markt gehen, Freunde fürs Leben gefunden, die, als ich noch wenig Italienisch sprach, schon nach 2 Wochen zu mir gesagt haben, Anne, tu sei la testimone. Ich habe das erstmal gar nicht verstanden. Ich sagte nur Testimone, Testimonium, Zeugnis, Trauzeuge. Also ich war dann schon nach 2 Wochen irgendwie adoptiert als Trauzeugin. Das war eine tolle Stadt mit 99 Brunnen, Plätzen und Kirchen. Dort gab es wilde Hunde, hunderte wilde Hunde, die da rumliefen.
Hatten Sie Angst vor denen?
Nee.
Also diese Hunde waren immer nur für sich, was waren so Rudel?
Waren Rudel, die da so mal die Marktreste aufgeknabbert haben. Es gab auch wilde Pferde in diesen Landschaften.
Oi.
Und was mich sehr erschüttert hat, im wahrsten Sinne des Wortes, ich habe damals schon ein ganz kleines Erdbeben erlebt. Also wie so, wenn nachts ein Riese dein Bett holt und das einmal so zack, zack, so durchshakt. Ich hatte damals in der WG gewohnt, da waren Fresken an der Wand, die waren aber teilweise überstrichen. Eine Freske sah so aus wie mein Vater als Baby, das war sehr niedlich. Und ich habe mir immer vorgestellt, wenn ich mit einer Nagelfeile jeden Tag so ein bisschen von dem Fresko feile, ist dann nach einem Jahr der Raum frei. Aber diese Stadt wurde dann
2009 war es, genau, durch das Erdbeben, durch das Große. Ne?
Und man hat mir da wirklich eine, ja, einen Ort genommen, der mir so, so heilig und lieb geworden war. Ich war damals dann auch mit meinem Mann Jahre später mal dort und habe gesagt, kannst du dir vorstellen, wie schön das war? Und er hat mir gesagt, es war eine der bedrückendsten Erlebnisse, die ich je im Leben hatte, weil du siehst, da ist nichts mehr. Die Menschen mussten ihre Häuser verlassen und einer meiner Kommilitonen damals hat sogar seinen Säugling quasi am Strampler gepackt und noch rausgerissen. Also es gab da auch wirklich Tote.
Ja, es gab über 300 Tote, 1600 Gebäude. Ich habe mir das mal angeschaut, als ich ihr Stichwort bekam. Und die haben sich auch wirklich Zeit gelassen mit der Sanierung. Es ist längst noch nicht abgeschlossen. Nein. Sie versuchen das ganz behutsam. Und ich weiß nicht, ob man die Region damit unterstützen kann, dort trotzdem mal vorbeizufahren, weil es ist ja nach wie vor unglaublich charmant und schön. Wenn man das sieht, denkt man, das ist so unwirklich fast. Das sieht fast aus wie so künstliche Intelligenz, wie schön das war.
Es war einfach wie fast nicht von dieser Welt.
Genau.
Weil allein, wenn eine kleine Stadt 99 Plätze hat, 99 Brunnen und Kirchen, das ist verrückt, ja, und war eine Perle.
Vieni, vieni, vieni via di qui. Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti sono piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips.
Dr. Anne Fleck ist heute hier zu Gast, die das Glück hatte, durch ein Stipendium in Italien studieren zu können. Und als Sie gerade eben sagten, und ich habe dann die Sprache auch gelernt, ich stelle mir oft diese Frage, wenn ich so höre, dass Leute so ganz illustre Biografien haben. Und dann bin ich nach London gegangen und habe dort erstmal 2 Semester Hydraulik studiert oder so, wo ich so denke, Leute, wie kriegt ihr das denn hin mit der Sprache, mit den Fachausdrücken? Also mal eben in Italien weiter zu studieren, wie läuft das, wenn man die Sprache nicht beherrscht?
Also die Sprache, das muss man sehr schnell beherrschen. Das Gute ist, dass in der Medizin aber sehr viel auch, auch Fachsprache ist und ich rechne es nicht meine Stärke, aber Sprache wahrscheinlich auch wegen der Musik ist mir immer sehr leicht gefallen. Insofern war das dann auch durch meine Zeit in Frankreich, die ich ja sehr viel hatte, ich hatte ja schon dann Latein in der Schule, war Italienisch für mich sehr, sehr einfach. Also ich ging mit so einem guten Grundwortschatz hin, aber ich hatte bis dato noch nicht so viel Sprechpraxis und ja, fürs Studium muss man dann ja auch lernen mit den Büchern und dann muss man dann natürlich schon sich damit rumschlagen. Aber zum Glück ist ja alles gut gegangen. Aber ich hatte damals das Glück, dadurch, dass ich in einer WG gewohnt habe, wo nur Italiener um mich herum waren. Also ich habe also quasi den ganzen Tag nur Italienisch gehört und gesprochen und dann ging das sehr, sehr schnell.
Haben Sie für einen Moment überlegt, da zu bleiben?
Ja. Also das war für mich so eine wunderbare Lebenserfahrung, dass ich wirklich einen Moment hatte, als mich meine Eltern dort abgeholt hatten, sind wir dann mit dem Auto aus den Abruzzen zurück nach Deutschland gefahren. Ich habe wirklich stundenlang geweint. Das war wirklich ein kleines Meer unter meinen Füßen, wie so kleine Seen. Und meine Eltern, habe ich gemerkt, die haben sich immer angeschaut mit ihren Profilen. Was ist denn mit ihr los? Also wie wird denn das noch? Ja, weil es einfach so eine... Ja, allein schon vielleicht das Wetter, dieses Leben, ja, es ist immer schon so, oder auch diese Liebe zum Essen und abends zusammenzusetzen, also jeden Abend in Gemeinschaft. Ich hatte das Glück, dass in meiner WG am Wochenende die 4 anderen Mädels alle ausgeflattert sind. Die kamen dann sonntagsabends mit so Einweggläsern von Mama, ganz toll gekochte Sachen. Und ich hatte dann quasi sturmfreie Bude und wir konnten dann wirklich so schöne Gemeinschaftserlebnisse haben. Das war toll.
Und dann eben noch diese bezaubernde, fast unwirkliche Kulisse dieser Stadt, ne? Das ist also.
Ja, und wenn dir langweilig war, bist du mit dem Bus einfach eine Stunde nach Rom gefahren. Wenn es oben in L'Aquila, es war eine Bergstadt, geschneit hat, bist du in den Frühling nach Rom und bei Rom geht bei mir sowieso immer wie eine Batterie an. Das war schon, für mich eigentlich eine ganz wunderbare Erinnerung. Und für mich hat Italien nach wie vor, ist das so ein Seelenort, so ein Seelenauftankort. Das macht die Seele fusselfrei, wie gute Musik. Ja.
Was das Wetter angeht, haben Sie ja eine gute Alternative gefunden mit Hamburg. Naja, okay, gut. Aber Sie reisen auch viel rum, dafür ist Hamburg auch eine schöne Stadt. Aber das Wetter, naja, gut. Sie haben Ihre Assistenzzeit, denn das gehört zu einem Studium ja dazu, also so ein Medizinstudium, man muss dann Arzt im Praktikum machen. Können Sie das kurz mal aufschlüsseln, ganz einfach und ganz kurz, was alles dazu gehört, wenn man erstmal so diese Regelstudienzeit hinter sich hat und ab wann man sich dann spezialisieren muss?
Also zu meiner Zeit war es noch so, man macht 6 Jahre Regelstudienzeit. Im letzten Jahr, dem praktischen Jahr, hat man 3 Pflichtteile. Chirurgie, Innere und ein Wahlfach.
Alle. Das ist so wie Mathe, Deutsch und dann
genau.
So, okay.
Und ich habe zum Beispiel mein chirurgisches Tertial sozusagen in Paris damals gemacht. Und zu meiner Zeit gab es noch diese Phase Arzt im Praktikum. Also wo man für nur 5 Mark die Stunde, also zu einem wirklich Hungerlohn, manche haben sogar ohne Lohn gearbeitet, um wirklich einen Job zu bekommen, weil als ich angefangen habe, war es nicht eine Ärzteschwemme, sondern man hatte eher Sorge, keinen Job zu bekommen. Und danach, nach dieser Phase geht dann die eigentliche Facharztausbildung los.
Die nochmal wie lange dauert?
Die dauert abhängig, je nach Facharzt. Ich habe noch den alten Internisten gemacht, den gibt es heute gar nicht mehr, wo man wirklich gezwungen war, sehr, sehr viele Abteilungen zu durchlaufen. Ich bin aber für alles dankbar, weil es eigentlich das Kreuz nur breiter machen kann. Je mehr man sieht, je mehr man lernt. Ich habe mich immer gefragt, oh Gott, was soll denn aus mir werden, wenn man dann so durch die verschiedensten Abteilungen durch mir an der Notaufnahme, Intensivstation, Tropenmedizin, Krebsstation, 6 Jahre Herzzentrum mit einer Bleischürze im Katheter gestanden. Und heute bin ich wirklich dankbar, weil in der Rückschau ergibt alles einen Sinn.
Da ist wieder Kierkegaard. Ne? Also ich habe ihn ja nicht gelesen, aber ich kann ja ein bisschen so tun, als hätte ich ihn gelesen. Man kann das Leben sinngemäß nur vorwärts leben und nur rückwärts verstehen. Und was heißt es, wenn Sie sagen, dass Sie in einer, okay, Bleischürze kennen wir alle vom Röntgen. Sie haben mit einer Bleischürze 6 Jahre im Katheter gestanden.
Also ich habe, als ich in Paris gearbeitet hatte, habe ich überlegt, wo kannst du einen Job finden? Also ich hätte wirklich jeden Job genommen, weil ich wusste, ich muss jetzt auf eigenen Beinen stehen. Das war für mich klar. Und dann hatte ich das Glück, dass ich ein Angebot bekam, in einem Herzzentrum zu arbeiten und habe dort in der Elektrophysiologie angefangen, also quasi in der Elektrik. Man hat ja beim Herz quasi den Durchstrom, die Kardiologie, die Wasserrohre, die Blutgefäße. Und die Elektrik des Herzens gibt's ja auch. Mhm. Und dort habe ich also ein sehr, sehr, sehr spezielles Fach angefangen. Und dort stand man auch unter Umständen mit einer Bleischürze im Katheter.
Um Gottes Willen. Gut. Aber Sie haben es ja, wie Sie gerade gesagt haben.
Ich habe es überlebt.
Sie haben es überlebt. Intensivstation, Notaufnahme. Sie haben es eben schon aufgezählt. Sie haben, da Sie das selbst geschrieben haben von sich aus, würde ich dieser Versuchung erliegen und nochmal nachfragen, weil Sie haben bei Notaufnahme, Leitung Notaufnahme, das kennen wir natürlich auch alles von Grey's Anatomy und diesen ganzen anderen Serien, skurrile Patientenfälle. In meiner Jugend war das noch so, dass Leute dann gesagt haben, stell dir vor, darfst du natürlich niemandem sagen, aber dann hatte der seinen Penis in dem Staubsaugerrohr. So, das waren die skurrilen Patientenfälle der 80er und 90er Jahre. Was sind denn ein einziger skurriler Patientenfall, von dem Sie sprechen dürfen?
Also es gibt die wirklich wildesten Fälle. Also das war ja eine Universitätsnotaufnahme. Das heißt, diese Notaufnahme ist nie geschlossen, selbst wenn alle Krankenhäuser dicht machen, weil sie überfüllt sind. Die Notaufnahme muss immer geöffnet bleiben. Und ich hatte einmal eine Situation, wo ich wusste, alle meine Beatmungsgeräte sind offiziell besetzt. Und dass meine Chefschwester mir sagte, wenn jetzt noch einer kommt, der beatmet werden muss, wir haben keinen Platz mehr. Und genau das ist dann passiert, in Anführungsstrichen, als dann ein Privat-PKW vor war, also gar kein Krankenwagen. Und dann kam jemand rein, alkoholisiert, mit 2 glitzernden, ja, hochhackigen Schuhen in der Hand.
David Bowie, ja, Klaus Overheid.
So ungefähr. Und wir dachten, was ist denn jetzt? Es kommt hier so ein Trunkener. Und nee, er war aber gar nicht der Patient. Er hatte eine schwerstkomatöse junge Frau, also quasi wie die Drogenqueen, auf der Rückbank des Autos. Und die wurde dann reanimationspflichtig. Ich habe sie also zum Glück wiederholen können, aber sie musste beatmet werden. Und dann habe ich gesagt, haben wir noch irgendwo ein Beatmungsgerät? Ja, und dann habe ich die dann in einem kleinen Flur in der Notaufnahme beatmet. Und dann, das geht doch gar nicht. Dann habe ich nur gesagt, könnt gerne morgen früh den Chef hier vorbeiholen und dass die mal sehen, was hier los ist.
Moment, Sie haben sie dann selbst mit dem Mund beatmet, weil nein, Sie hatten ja keinen. Also Sie hatten also doch noch ein Beatmungsgerät irgendwo.
Also ein kleines portables Gerät.
Aber was wäre passiert, wenn es das nicht gegeben hätte? Ja. Hätten Sie dann wirklich Mund-zu-Mund-Beatmung machen müssen?
Ja, dann muss man beuteln und so weiter oder schauen, kann man jemand auf der Intensivstation weiter oben direkt von einem Beatmungsgerät abnehmen. Aber das ist auch nicht einfach. Du musst hier erhöhen. Also das waren schon sehr, sehr brenzliche Geschichten und ich bin so froh, dass ich da eigentlich immer sagen kann, Mensch, es ist irgendwie immer auch gut gegangen und du musst halt auch schnell sein und mutig sein, entscheiden zu können. Und dies war so ein unberechenbarer Fall, weil die war so voller Drogen, dass sie deswegen auch so viele Herzrhythmusstörungen hatte. Und die hatte wahrscheinlich auch einen großen Schutzengel, weil sie hat das Krankenhaus lebend verlassen. Aber das war so ein Moment, von dem ich auch viel Respekt hatte.
Sie musste unterschreiben, nie wieder mit diesem Typen feiern zu gehen, wahrscheinlich.
Genau.
So, Patricia Kaas haben Sie mitgebracht. L'Allemagne. Wofür steht dieses Lied?
Das Lied steht für sehr, sehr viel. Erstens mal auch für die Zeit meiner Kindheit. Patricia Kaas ist ja in Forbach aufgewachsen. Das heißt, sie hat auch eine starke Bindung zu dieser Grenzregion. Ich bin groß geworden in dem Dreiländereck zwischen Luxemburg, Frankreich und Deutschland. Als Kind hatten wir immer drei Geldbeutel zu Hause am Eingang liegen.
Ah ja, na klar. Ach, wie interessant.
Wir fahren mal rüber, war dann entweder nach Luxemburg oder nach Frankreich, sind wir gern einkaufen gefahren, gab es viel, viel Auswahl, günstige Lebensmittel, tolle Lebensmittel. Ich habe dann auch damals schon den kleinen Prinzen als, der Franchein mit dem kleinen Prinzen so geliebt.
Mhm.
Dann war ich in der Zeit auch sehr viel als Jugendliche in Frankreich. Dort hatten meine Eltern Freunde, auch eine Austauschfamilie, die mich auch unheimlich geprägt hat, die mich eigentlich wie ein Kind aufgenommen hat. Und die Eltern waren Kettenraucher. Das war ganz süß. Und die haben dann immer nach dem Mittagessen.
Das war ganz süß. Die waren Kettenraucher.
Ja, nee, Entschuldigung. Ich bin da manchmal, springe ich schon gedanklich vorwärts. Also nicht, sie waren süß, weil sie Kettenraucher waren, aber weil da so schöne Erinnerungen hochkommen. Die wollten immer, dass wir nach dem Essen, weil da ist ja auch schöne Esskultur. Der Saarländer sagt auch gerne, Hauptsache gut guess, geschafft haben wir schnell. Haben sie immer gesagt, un petit morceau de piano. Also spielen uns noch was Kleines auf dem Klavier. Und dann habe ich dann immer so ein bisschen, ne, was so ging, Mozart oder was so. Und an einem Tag habe ich ihnen dann auch als Überraschung die Marseillaise gespielt.
Mhm.
Und das fand ich so faszinierend, als ich dann hochschaute, hockten die beiden und hatten Tränen in den Augen. Also auch so, ne, die Versöhnung dieser auch Länder, die sich so bekriegt hatten. Meine Urgroßmutter lebte zum Beispiel auf der deutschen Seite, ihre Schwester auf der französischen Seite. Beide haben ihre Männer im Ersten Weltkrieg verloren, jeder auf der Seite. Beide haben ihre Söhne auf der jeweiligen Seite verloren. Also das ist auch historisch eine unglaublich, kriege ich ganz kalte Hände, wenn ich an solche Sachen denke. Insofern habe ich da sehr viel positive Erlebnisse. Und dann habe ich auch in Frankreich meine ersten Krankenhauspraktika erlebt, was ich an Frankreich toll finde. Die sind sehr streng in ihren Anforderungen, aber sie fördern einen auch. Es gibt einen Generationsvertrag. Das heißt, wenn ich was weiß, dann bringe ich das dem anderen bei. Und ich hatte auch dort ziemlich spannende Erlebnisse in meiner Zeit in der Chirurgie, Lebertransplantationen dort erlebt oder auch Notaufnahmedienste. Sehr herausfordernd.
J'écoute la pluie en vacances.
Die Präventivmedizinerin, Bestsellerautorin, Podcasterin, Fernsehärztin, Gesundheitsexpertin Dr. Anne Fleck ist heute hier zu Gast. Sprechen wir nochmal über ein, zwei ernährungsmedizinische Dinge, die auch so akut immer wieder durch Social Media geistern. Vielleicht können Sie uns Ihre Haltung dazu mitteilen. Eiweiß. Es gibt ja immer wieder eine neue Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Bei manchen Sachen weiß ich nicht, ob das jetzt gerade ein Trend ist oder ob es eine Sache ist, die wir komischerweise immer versäumt haben, die so langsam jetzt erst ins Bewusstsein gerückt wird, wie zum Beispiel Gewichte heben, also sprich Muskelaufbau. Das war ja auch für die Frauenmedizin irgendwie nie wichtig. Es war wahrscheinlich immer wichtig, aber es wurde nie propagiert. Pumpen war immer so eine Männersache. Aber dass auch Frauen, wenn sie hinfallen, sich alleine hinstellen müssen, die Kraft haben müssen in den Armen, in den Beinen, dass sie eine Griffsicherheit brauchen und so weiter, das ist quasi neu für Leute, die sich damit sonst nicht aktiv beschäftigt haben. Oder Glucose, ne? Plötzlich die Glucose-Goddess, Glucose-Peaks, was ist denn damit los? Plötzlich wollen alle auf ihre Glucose achten. Oder eben Eiweiß als Trend, Eiweißpulver, Proteine, mehr Proteine. Damit kann man ja auch was falsch machen, oder?
Absolut, da bin ich auch sehr zurückhaltend. Also wir brauchen Eiweiß, weil das ist ja ein Nährstoff, der unabdingbar essentiell ist. Und kleine Kinder, alte Menschen und schwer Kranke und Leistungssportler, die brauchen prinzipiell mehr. Aber was ein gefährlicher Trend ist, wenn man sich mit Eiweiß mästet, also diese Eiweißshakes mit Süßstoffen sind nicht unbedingt der Heilsbringer. Also es gibt ja dann auch die natürliche Form, Eiweiß zu sich zu nehmen, aus Lebensmitteln, aus Grünzeug, aus Kräutern, aus Pilzen, aus Nüssen, Kernen, Samen, Bio-Eier, wer mag Fisch oder Geflügel oder mal wenig Fleisch. Aber das muss man individuell herausfinden. Also diese inflationäre Eiweißmast, da gibt es auch gerade einen richtigen Glaubenskrieg. Es gibt Kollegen, die sagen, Eiweißvorsicht, und es gibt welche, die sagen, feuerfrei. Ich bin da so ein bisschen wie die Schweiz, ja, ein bisschen weder neutral, das eine, ja, noch das andere, wo ich sage, es muss individuell betrachtet sein.
Und Paracelsus wahrscheinlich wieder,
die Dosis macht das Gift. Ne? Mhm. Ja, aber das stimmt schon, wir brauchen Eiweiß nicht nur für unsere Muskelkraft, auch als Baustein für die Hormone. Und insofern ist es wichtig, je älter wir werden, dass man auf eine gute Eiweißversorgung achtet. Aber deswegen, allein schon, wenn man sich immer gedanklich die Hälfte des Tellers mit Grünzeug vollpackt, ein Brokkoli hat ja auch viel Eiweiß und Ballaststoff, hat man schon mal eine gute Basis getan. Und wenn man die Mahlzeit noch ein bisschen mit Nüssen, Kernen, Samen aufpeppt, hat man gute Fette, Ballaststoffe und Eiweiße und hat auch so nebenbei, das finde ich immer so schön, wenn man nebenbei ein bisschen was macht, ohne sich die große Rübe zu machen. Und nicht nur in richtig falsch zu denken, dann wird man auch nicht gesünder.
Ich glaube, das, worauf sich alle Ernährungsspezialistinnen und Spezialisten einigen können, sind Kerne, Nüsse, Samen, wie Sie gesagt haben, und Ballaststoffe. Ich glaube, die sind so außerhalb der Diskussion, die sind wahnsinnig wichtig. Ballaststoffe kommen oft vor in Hülsenfrüchten, in Bohnen. Das sind leider Sachen, die ich nicht so gerne mag. Aber vielleicht können Sie mir da helfen und noch ein paar Alternativen nennen. Ja,
wunderbar, Ballaststoffträger ist zum Beispiel zuckerarmes Obst, Beeren, Zwiebeln haben auch Ballaststoffe. Jede Art von Gemüse hat Ballaststoff. Also es müssen nicht die Hülsenfrüchte sein oder manche Nüsse, die nicht jeder gut verträgt. Aber auch Basilikum, Petersilie hat Ballaststoff. Sogar Kaffee hat einen Hauch Ballaststoff. Und sogar Kräuter und Gewürze haben einen Hauch Ballaststoff. Das heißt, ich trinke zum Beispiel gern meinen Kaffee mit ein bisschen Gewürz.
Was für Gewürz?
Das ist so ein Frühstücksgewürz. Sowas gibt es fertig in Bioform. Also da ist ein bisschen Zimt, Kardamom, Koriander drin, ein bisschen Chili drin, ein bisschen Nelke.
Das klingt so anti-entzündlich. Geht das schon in diese Richtung?
Das geht in diese Richtung. Genau. Ja. Und ich finde, es schmeckt. Ich finde auch, es muss schmecken. Also man kann nicht da nur dünnlippig und verbohrt sitzen, sondern es muss einfach auch Genuss bringen. Und so kann man doch ganz nebenbei auch schon mit einem kleinen Schluck Kaffee Ballaststoffe, jetzt nicht im Übermaß, aber so ein bisschen nebenbei tanken, weil das ist ja auch der Effekt. Eine ballaststoffreiche Ernährung sorgt auch für die anti-entzündlichen Effekte.
Vielleicht können wir das gleich nochmal nach der nächsten Musik vertiefen, weil auch das ist jetzt gerade das große Thema. Und ich will es nicht klein machen, indem ich es so betone, als wäre es so einer von vielen Trends, weil ich das Gefühl habe, das Wenige, was ich darüber weiß, ist möglicherweise so, dass ich denke, das ist ja ein Riesenschlüssel. Wieso wird das jetzt erst auf diese Weise thematisiert? Also das Wort Entzündung höre ich seit 57 Jahren. Also Entzündungen gibt es immer mal wieder. Aber dass in unserem Körper, in unseren Körpern durch verschiedene Umstände, sicherlich auch durch unsere Lebensumstände, zu viele Entzündungen zeitgleich stattfinden und dass die wiederum verantwortlich sind für ganz viel, was wir möglicherweise gar nicht darauf zurückführen. Das würde ich mir gerne vielleicht noch, falls das geht, von Ihnen so ein bisschen besser skizzieren lassen. Wir hören erstmal finde ich sehr schön, Under Pressure, der blasse David Bowie und Queen. Und mit David Bowie verbindet sie tatsächlich der Hauttyp so ein bisschen, ne?
Ein bisschen der Hauttyp. Also erstmal, als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe als Jugendliche, dachte ich, wer ist das denn? Da ist ja auch noch so einer, so hell, ja? Und ich fand ihn unglaublich kreativ, visionär. Ja. Und deswegen steht er für mich für so vieles. Und dieses Lied war einfach auch ein ständiger Begleiter in dieser auch sehr anstrengenden Zeit der ersten Assistenzjahre. Ich mochte den Rhythmus, aber auch, es war so ein bisschen auch so ein Lied, wo man sich mal wieder ein bisschen freier machen konnte. Und es waren wirklich auch sehr anstrengende Zeiten. Also ich erinnere mich, dass ich mal 6 Wochenenden hintereinander gejobbt hatte oder 12 Nachtdienste im Monat. Ich konnte tagsüber nie so gut schlafen. Das heißt, irgendwann bist du auch als junger Mensch da wirklich durch. Oder zu meiner Zeit ging man noch freitags früh ins Krankenhaus und montags Abend nach Hause.
Oh.
Und die Patienten gucken dich dann an, wieso hatten die jetzt hier einen Fleck auf dem T-Shirt? Hm? Weil du irgendwann, du hast nicht viele T-Shirts dann dabei. Also du bist wirklich durch.
Interessant, dass ausgerechnet in einem Bereich, in dem so viel Verantwortung, wo es um Kleinigkeiten geht, und dass das so überstrapaziert wird, auch teilweise immer noch. Ne?
Ja, und in einer Herzklinik ist ja nicht gerade Entspannungsmodus angesagt, da lauert ja auch theoretisch der plötzliche Herztod, also dieses unglaubliche Adrenalinspritzen. Und ich erlebe auch, zum Beispiel habe ich mich neulich mit Freunden unterhalten, was habt ihr denn bei der Sonnenfinsternis denn letzten gemacht? Die war, glaube ich, am 11. August 99 oder 98. Und da erinnere ich mich, dass ich mit dem Reanimationswagen durch die Herzklinik gelaufen bin. Da standen Menschen, die dann versuchten, die Sonnenfinsternis an den Fenstern zu schauen, aber stets zu Diensten habe ich dann, nee, ich reanimiere. Die Sonnenfinsternis kommt für mich in diesem Leben nicht mehr.
Dies ist der letzte Gesprächspart mit Dr. Anne Fleck. Wenn Sie jetzt sagen, oh, ich möchte noch viel, 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 viel mehr wissen und ich würde auch gerne mal in die Praxis kommen, das ist nicht ganz so einfach, das sage ich Ihnen gleich. Es gibt eine ausführliche Homepage, auf der Sie auf jeden Fall schon mal ein bisschen schlauer werden und von der Doc Fleck Methode erfahren und auch wissen, wie dann die Bücher heißen. Sie haben ja verschiedene Veröffentlichungen, Schlank, Schlank für Berufstätige. Dann haben Sie ein Buch geschrieben, das sich darum dreht, die Müdigkeit, den Leuten die Müdigkeit, wie heißt denn das nochmal? Energy.
Energy.
Genau, Energy gegen diese Müdigkeitsphasen, die viele Menschen haben und aus ganz unterschiedlichen, die aus ganz unterschiedlichen Aspekten kommen können. Ne?
Richtig.
Aber ich würde gerne die letzten Minuten nutzen, dass Sie uns nochmal ein bisschen was über diese gefährlichen Entzündungen in unseren Körpern sagen können.
Eine Entzündung ist eigentlich per se erstmal nicht gefährlich, sondern der natürliche Impuls des Immunsystems, ich will was heilen. Also eine Entzündung ist ja auch nicht nur schlecht, wenn wir als Kind oder wenn wir uns schneiden, wenn wir eine Wunde haben, uns verletzt haben, dann heilt der Körper das über eine Entzündung. Problematisch ist, wenn das Immunsystem chronisch überreizt wird und die Entzündung pathologisch wird.
Pathologisch heißt?
Krankhaft wird. Also wenn man dann Entzündungen auch im System entwickelt. Manche Leute haben das ja schon chronisch, eine chronische Nasennebenhöhlenentzündung oder eine chronische Gelenkentzündung. Insofern sehen wir, dass das eine Dysbalance ist. Also der Körper ist nicht mehr im Gleichgewicht. Und intuitiv, vor 25 Jahren habe ich immer zu meinen Patienten gesagt, wir müssen schauen, dass wir mit der Ernährung darmgesünder leben und anti-entzündlich. Das war damals noch Empirie, also quasi aus der Erfahrung in der Praxis herausgelebt. Heute bestätigt sich das in den Forschungen, dass es wirklich Sinn macht, einen anti-entzündlichen Lebensstil zu entwickeln. Was heißt das? Mehr bewegen, weil Muskeln sind auch anti-entzündungskraftwerke. Gut schlafen, weil guter Schlaf ist wichtig, damit wir gut regenerieren und damit der Körper wieder in Balance kommt. Und natürlich anti-entzündlich essen. Also erstens mal das Schlechte raus, das Gute rein. Also nicht ständig Zucker und Süßstoff, sondern möglichst kein Fastfood, sondern mehr Grünzeug, mehr Kräuter, mehr Gewürze, mehr ehrliche Lebensmittel, wie meine Uroma gesagt hat, also unverarbeitete, echte Lebensmittel und gutes Fett.
Darf ich noch eine kurze Frage dazwischen stellen? Mhm. Wenn Sie sagen, dass die Entzündung gar nicht schlimm ist, die Entzündung bedeutet nur, das ist der Prozess, um etwas zu heilen. Das heißt ja, wenn wir verschiedene Entzündungen im Körper haben, gibt es bei uns möglicherweise auch verschiedene Wunden, wie auch immer diese Art von Wunden oder wie würden Sie es noch formulieren?
Störfelder.
Also wo kommen die her? Also die gilt es ja vielleicht dann auch präventiv, wahrscheinlich in Ihrem Sinne, gar nicht erst entstehen zu lassen. Je weniger Störfelder, je weniger Wunden, desto weniger Entzündungen.
Richtig. Also Entzündung muss man immer schauen, ist sie noch normal oder ist der Körper chronisch entzündet? Das kann man ja übrigens auch schon im Labor messen.
Anhand der Blutwerte, oder?
Anhand der Blutwerte. Ich sehe mich ja nicht unbedingt als Ärztin, sondern eher als
Detektivin.
Genau. Ja, ja. Lupe raus. Und was sind so klassische Störfelder, wo die Gesundheit kippt? Das ist zum Beispiel, da denkt man erstmal nicht dran, die Mundhöhle. Viele Menschen haben unter Wurzelspitzen, das muss gar nicht wehtun, eine Entzündung sitzen. Aus der traditionell chinesischen Medizin, die ich ja sehr, sehr schätze und auch einsetze, wissen wir, dass der Körper mit allem miteinander verbunden ist und auch die Zähne sind mit den Organen verbunden. Also wenn bei mir jemand in der Sprechstunde sitzt und sagt, ich habe Probleme mit der Schulter oder ich habe Probleme damit, muss man auch immer schauen, gibt es ein Störfeld im entsprechenden Zahnbereich. Die biologische Zahnmedizin berücksichtigt das. Das ist ein ganz, ganz häufiger Punkt einer chronischen Entzündung. Und dann kann man aber auch schauen, was macht der Darm, wenn der Darm, die Darmschleimhaut zum Beispiel, durchlässig wird. Das ist sie bei sehr vielen und es ist nicht erkannt, also dieser Prozess schwelt. Dann flutschen durch diese durchlässigere Darmschleimhaut, die zum Beispiel durchlässiger wird durch Fehlernährung, zu viel Zucker, zu wenig Ballaststoff, zu wenig Alkohol. Nährstoffe, Alkohol, Medikamente, häufige Einnahmen von Schmerzmitteln, andere Medikamente stressen die Darmschleimhaut und dann flutschen quasi aus dem Stuhl Nahrungsbestandteile oder Bakterien in den Blutkreislauf und da schwirren ja unsere Immunzellen rum und die sagen dann, na, grüß Gott, finde ich jetzt nicht so lustig hier und werden dann wütend. Also ein wütendes Immunsystem, das kann dann zum Beispiel in autoimmune entzündliche Erkrankungen kippen und umso schöner ist, wenn man darum weiß und schon präventiv schaut, wie sieht denn die Darmschleimhautbarriere aus, wie ernährt sich der Mensch, bewegt er sich, wie schläft er? Und wie ist das Stresslevel? Weil die Psychoneuroimmunologie, die lehrt uns einfach, wenn wir gesund, resilienter durchs Leben gehen, dann ist auch unser Immunsystem regulierender.
Okay. Wer mehr wissen will, wie gesagt, kann sich mit Literatur bevorraten. Wir verlosen Energy, das Buch Energy und Energy in 5 Minuten. Das sind beides jetzt keine Bücher, die gerade erst erschienen sind, aber sie sind zeitlos und verhältnismäßig neu. Und um diese Bücher zu gewinnen, würde ich Sie bitten, folgende Frage zu beantworten. Wie lautet der Zweit- und Drittname meines heutigen Gastes? Also ja, Dr. Anne Fleck, aber dazwischen gibt es noch 2 Namen. Sind das Tanten gewesen?
Nein.
Sind das einfach schöne Namen gewesen, die Ihre Eltern Ihnen gegeben haben noch?
Ja, das war sozusagen, der Zweitname ist auch ein Familienname, der vorkommt. Und von meiner Mutter. Und der dritte Name gefiel meinen Eltern beide, weil er heißt übersetzt die Glücksbringende.
Oh, damit haben Sie jetzt natürlich schon sehr viel verraten. Warum auch nicht? Schreiben Sie bitte die richtige Lösung an hörbar@radio1.de. Schreiben Sie Ihre Telefonnummer, Ihre Adresse mit in die E-Mail. Viel, viel Glück. Und Ihnen wirklich herzlichen Dank für die kleinen Geschichten, aber auch für die ganzen Informationen. Einen Song haben wir noch, der übrig geblieben ist. I Will Survive. Gloria Gaynor, warum das Lied?
Das Lied verfolgt mich irgendwie schon, irgendwie zeitlebens. Auch springt es mir so in dem Alltagsmoment entgegen, zum Beispiel vor einem Staatsexamen, vor einem anderen stressigen Moment. Oder auch, als ich zum Beispiel in meiner Zeit in Frankreich, in diesem letzten Studienjahr, gab es einen Moment, wo ich auch eine Abschlussprüfung in dem Sinne ableisten musste, dass man einen Vortrag halten muss vor versammelter Mannschaft, die auch sehr streng war. Also 200 hockten da in einem Plenum und es galt eigentlich darum, sich gut vorzubereiten mit Hilfe eines Mentors. Der mir zugeteilte Arzt war krank, der andere, die Vertretung war nicht da. Ich hockte da mit einer Akte allein am Wochenende, wo ich wusste, dass andere sich wochenlang für diesen Fall vorbereiteten. Also ich hatte von Freitag bis Montag Zeit und ich war richtig verzweifelt. Mhm. Auch da ist in diesem Moment mir wieder dieses Lied ins Ohr gekommen, obwohl ich es mir gar nicht selber aufgelegt hatte.
Es begegnet ihnen einfach.
Es begegnet ihnen und diese Geschichte nahm auch einen sehr lustigen Ausgang, weil ich ging dann nach dem Dienst in der Notaufnahme, wo ich auch so einen 50-Franc-Schein lustigerweise verdient hatte, aus dem Nachtdienst auch noch übermüdet in die Bibliothek, war völlig überfordert, diese ganzen Bücher. Und wie es der Zufall wollte, flatterte mir ein wissenschaftliches, ganz brandaktuelles Heft in die Hand. Und daraus konnte ich für diesen Patientenfall unheimlich viel übernehmen.
Okay, was für ein Zufall, ja.
Das hat mich wirklich gerettet. Und als ich dann an dem Montag zu diesem Vortrag ging, wusste ich, muss auch noch ein Röntgenbild vorstellen. Und damit ich besser sehen konnte, habe ich mir eine Kontaktlinse ins Auge geklatscht, aber habe die Reinigungslösung verwechselt und hatte ein ganz klopfendes, rot entzündetes Auge. Und anstatt direkt in die Notaufnahme zu gehen, dachte ich, du musst jetzt erstmal deinen Vortrag halten. Und meine Angst war gebunden in dieses klopfende Auge und dann stand ich vor diesen strengen Franzosen, die da zulauschten und es war wirklich zum Glück, ist alles super gegangen. Und
super. Also ich danke Ihnen sehr für die großen und kleinen Geschichten, für alle Informationen. Jetzt zum Schluss hören wir Gloria Gaynor, I Will Survive, das Lied, das Ihnen überall im Leben hinterherläuft. Wenn Sie im Hintergrund diese Störgeräusche hören, das ist der wunderbare Regen, der hier an alle Fenster klopft. Vielen herzlichen Dank, Dr. Anne Fleck.
Ich danke Ihnen sehr herzlich. Alles Gute für
Tschüss.
Alle. Tschüss.
Das war der Podcast der Radiosendung Hörbar Rust. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Wenn Sie möchten, Sie können ihn abonnieren.